Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias von Lieben, einen schönen guten Abend. Geisterspiele, ja oder nein? Das war auch heute weiter das Thema, zumindest in der Fußballwelt, aber natürlich auch in der politischen Debatte. Gestern ja hatte die Deutsche Fußballliga mit ihrem Konzeptpapier nochmal vehement für eine Fortsetzung der Saison der ersten und zweiten Bundesliga geworben. Doch für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist damit noch längst nicht klar, dass der Fußball auch seinen Willen bekommen wird, wie er heute im Interview mit MDR aktuell klarmachte.
Es darf keine Neuinfektion geben. Und dann sind so Debatten, ob die Bundesliga, ob die zuallererst öffnen und ob die Sonderteste kriegen. Aber wir in der Zwischenzeit es nicht schaffen, für den normalen Speerwerfer, für den Hammerwerfer, für die Tennissportler oder für die ganz normalen Sportler, den Geher, alle, die einzeln ihren Sport machen, nicht zuerst die Genehmigung hinkriegen, dann sehen Sie, wie die Disparität ist. Wer nämlich 130 Millionen auf den Tisch legt für TV-Rechte, der hat offenbar am Ende eine höhere Lobby in der Öffentlichkeit, wie diejenigen, die sagen, wann darf mein Kind wieder auf den Spielplatz.
Ja, und während die Debatte um Geisterspiele in Corona-Lockdown-Zeiten gerade erst so richtig in Schwung kommt, ist bei einem anderen, mindestens genauso strittigen Thema bald wohl die Luft raus. Und zwar bei der sogenannten Sommermärchen-Affäre. Am kommenden Montag tritt bei dem dazugehörigen Prozess vor einem Schweizer Gericht die Verjährung ein. Was auch bedeutet, es wird kein Urteil geben gegen die drei ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre Niersbach, Zwanziger und Schmidt. Komplett zu den Akten legen wollte DFB-Präsident Fritz Keller die Sommermärchen-Affäre heute allerdings trotzdem noch nicht. Andrea Schildke berichtet.
Der DFB will sich noch einmal mit der Sommermärchen-Affäre befassen. Auf seiner heutigen Sitzung habe das Präsidium einem entsprechenden Antrag von Fritz Keller zugestimmt. Der DFB-Präsident hatte bei seinem Amtsantritt im September eine Generalinventur des Verbandes angekündigt. Dabei sollten Finanzen, Finanzströme und Entscheidungsprozesse untersucht werden, hieß es damals. In diesem Zusammenhang steht wohl auch die aktuelle Ankündigung, die DFB-internen Abläufe und Prozesse rund um die Vergabe der Fußball-WM 2006 zu untersuchen. Damit wolle der Verband Erkenntnisse sammeln und zu einer weiteren Aufklärung beitragen, teilte der DFB auf seiner Internetseite mit. Dort bezeichnet DFB-Präsident Fritz Keller es als frustrierend, dass es immer noch kein abschließendes Bild gebe im Zusammenhang mit den Vorwürfen um die WM-Vergabe 2006. Damit wolle er sich nicht abfinden, so Keller in der Mitteilung. Die Aufklärung der Vorgänge sei ihm ein persönliches Anliegen. Dazu gehöre für ihn, dass die Organisation sich selbstkritisch hinterfrage und die Umstände der bereits erfolgten Untersuchung so aufarbeite, um für die Zukunft daraus zu lernen, so Keller auf der Internetseite des Verbandes. Die zitierte bereits erfolgte Untersuchung ist der vom DFB beauftragte Bericht der Kanzlei Freshfields. Dieser hatte nach Angaben von Experten kaum zur Aufklärung beigetragen. In dem Betrugsverfahren unter anderem gegen drei frühere DFB-Funktionäre ging es um ein Darlehen von 6,7 Millionen Euro für eine WM-Gala, die nie stattgefunden hat. Die Summe tauchte in einer Überweisung an einen weiteren umstrittenen Fußballfunktionär auf. Wofür das Geld wirklich zum Einsatz kam, wurde nie geklärt. Alle Beschuldigten in dem Verfahren hatten die Betrugsvorwürfe bestritten.
Ein Beitrag von meiner Kollegin Andrea Schildke. Und einen weiteren Beschluss fasste das DFB-Präsidium heute auch noch. Der DFB-Pokalwettbewerb bleibt vorerst ausgesetzt. Tim Brockmeier.
Wann die beiden Halbfinals zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen gespielt werden können, ist offen. Auch das Pokalfinale, ursprünglich geplant für den 23. Mai in Berlin, wird demnach nicht wie geplant stattfinden. Ein Ersatztermin wurde nicht genannt. Ziel ist es aber weiterhin, so der DFB in einer Pressemitteilung, den Wettbewerb bis zum 30. Juni zu beenden. Maßgeblich, so der Verband weiter, sind dabei aber die Vorgaben und Bestimmungen der zuständigen Behörden. Das DFB-Präsidium sprach sich zudem auch für die Einberufung eines außerordentlichen Bundestages aus. Auf diesem könnte es unter anderem um die Frage eines Abbruchs der dritten Liga und der Frauen-Bundesliga gehen. Formell wurde die Einberufung aber noch nicht vollzogen, weswegen auch noch kein Termin feststeht.
Informationen waren das von Tim Brockmeier. Ja, und wie eben gehört, bei der Sommermärchen-Affäre wird es also zu keinen Verurteilungen kommen. Ganz anders als im sogenannten Fall Osasuna in Spanien. Dort wurden heute erstmals Haftstrafen wegen der Manipulation von Spielen der Primera División, also der ersten spanischen Fußballliga, aus der Saison 2013-2014 verhängt. Insgesamt 9 ehemalige Profis, Funktionäre und Unternehmer sind unter anderem wegen Korruption im Sport und Veruntreuung zu Gefängnisstrafen zwischen 9 Monaten und knapp 9 Jahren verurteilt worden. Wir bleiben beim Fußball und da steht seit gestern auch fest, nachdem bereits die Fußball-Europameisterschaft der Männer wegen der Corona-Pandemie von diesem auf das kommende Jahr verschoben wurde, ereilt die Frauen nun das gleiche Schicksal. Auch die Frauenfußball-EM in England, Termin ursprünglich 2021, wird ebenfalls um ein Jahr verlegt. Ausweichtermin ist jetzt der Sommer 2022. Und über die Bedeutung dieser Entscheidung konnte ich vorab mit ARD-Sportreporterin Martina Knief sprechen. Und meine erste Frage an Sie war, ob die Verlegung der EM von den Frauen jetzt einfach so klaglos hingenommen wurde.
Also man hat nicht geklagt, weil es war allen klar, als vor einigen Wochen schon im März die Männer-EM aus diesem Jahr in das nächste verlegt werden musste. Wegen der Corona-Krise war allen klar, fast zeitgleich eine Frauenfußball-Europameisterschaft und dann auch noch in England das Finale der Männer-EM ist ja für das Wembley-Stadion vorgesehen zu spielen. Das wird nicht gehen. Deswegen hat man gar nicht geklagt, sondern nach vorne geschaut. Und eigentlich von dem Moment an war allen schon klar, zumindest mit denen ich so aus dem Bereich der Frauennationalmannschaft gesprochen habe. Das muss verschoben werden. Die Europameisterschaft der Frauen muss 2022 stattfinden. Das ist also das, was alle wollten.
Wie sieht es denn mit dem Vorschlag aus von Alexandra Popp, die ja unter der Woche vorgeschlagen hat, die EM der Frauen gemeinsam mit der Männer-EM als, ich glaube, so waren ihre Worte, Riesending auszutragen?
Also als ich das gehört habe, habe ich so zweierlei Gefühle gehabt. Zum einen habe ich gedacht, das ist mal eine gute Idee, also so diese genannten Doppelheader zu machen. Also erst spielt Deutschland gegen England bei den Frauen, sagen wir mal um 18 Uhr und um 21 Uhr spielt auch im Wembley-Stadion Deutschland gegen England bei den Männern. Das hätte totalen Charme. Und dann habe ich kurz Pause gemacht und habe gedacht, aber wer interessiert sich dann für das Frauenspiel? Also wir hier in Deutschland sind schon noch sozusagen, dann hätte so ein Klassiker, der sich auch im Frauenfußball langsam in diese Richtung entwickelt, wie England gegen Deutschland bei den Männern einfach so viel mediale Macht, dass vielleicht ein Superspiel bei den Frauen irgendwie noch eine kleine Meldung wert gewesen wäre. Deswegen sage ich ja, charmante Idee, aber ich glaube noch nicht.
Damit wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ist diese Verlegung ins Jahr 2022, hat das vielleicht auch Vorteile bezüglich der Marketingstrategie der Frauen, auch den Frauenfußball als Alleinstellungsmerkmal ja zu vermarkten?
Ja, definitiv. Also das hat die UEFA ja seit ein paar Jahren auch schon angeschubst. Das hat Alexander Seferin, der UEFA-Präsident, gestern gesagt. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nadine Kessler ist ja jetzt bei der UEFA für den Frauenfußball zuständig. Man generiert halt Sponsoren, die sich ausschließlich für eine Frauenfußball-Europameisterschaft interessieren und nicht sozusagen ein Anhängsel einer Männerveranstaltung sind. Und die kann man dann natürlich auch viel besser ins Schaufenster stellen. Das wirkt ja alles viel besser. Zudem sagte Martina Voss-Tecklenburg, die deutsche Bundestrainerin, heute bei einem Pressegespräch, was wir hatten, wir haben uns dieses Alleinstellungsmerkmal auf verschiedenen Ebenen erarbeitet und wollen das jetzt auch nicht mehr hergeben. Da geht es um Anerkennung, da geht es um Sponsoren, da geht es um Anstoßzeiten, nicht mehr irgendwie morgens um 11, sondern zur Primetime, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen. Und das alles würde man dann wieder verlieren, wenn man im Sog der Männer mitschwimmen würde. Also dieses Wort Alleinstellungsmerkmal, das ist ein bisschen sperrig, aber ich glaube, es trifft es derzeit, was die großen Frauenfußballveranstaltungen betrifft, sehr gut.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab heute eine Presserunde mit der Bundestrainerin. Bei Martina Voss-Tecklenburg ist auch ganz interessant die Vertragskonstellation, denn ihr Vertrag muss ja jetzt eigentlich verlängert werden, weil er ja nur bis nach der EM 21 erstmal gelaufen wäre. Ist da eigentlich schon alles in trockenen Tüchern jetzt?
Also sie schmunzelte, als sie heute natürlich sehr früh in unserer Presserunde diese Frage gestellt bekam. Man hat sich sehr bewusst für Martina Voss-Tecklenburg entschieden, als die Nachfolgerin von Steffi Jones und Horst Rubesch als Interimsbundestrainer gesucht werden musste. Sehr früh ist die Entscheidung auf Martina Voss-Tecklenburg gefallen und es war als Projekt angelegt, eine junge Mannschaft zu formen. Eigentlich waren ja bis Vertragsende 2021 drei Turniere einkalkuliert, WM, Olympia und EM. Dass es jetzt am Ende nur eins sein wird, nämlich die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, ist ein bisschen bitter. Aber wir haben schon Signale aus dem DFB gehört vom sportlichen Leiter Nationalmannschaften, Jyoti Chatzialexiou, dass man natürlich in Gesprächen steht und was ich hineininterpretiert habe, noch nicht in trockenen Tüchern, aber auf einem guten Weg dorthin.
Einen interessanten Seitenaspekt gab es gestern auch bei der Pressekonferenz von der Deutschen Fußballliga zum Stellenwert des Frauenfußballs. Da hat Ligachef Christian Seifert angekündigt, dass es auch Zahlungen an Frauenfußballvereine als Hilfsleistung aus diesem Krisenfonds, der jetzt aufgelegt wurde, geben wird. Wissen Sie da schon mehr? Wer bekommt da was? Wie viel?
Ja, es wurde ja gesagt, dass die Vereine der dritten Liga und der Frauenbundesliga mit Ausnahme der Frauenbundesligisten, die zu einem Männerprofiverein gehören, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen bei der Aufzählung, Bayern München, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, Hoffenheim, 1. FC Köln, dass die alle drauf verzichtet haben. Und das heißt, 25 Vereine bekommt jeder dritte Liga, Frauenbundesliga 300.000 Euro. Das ist für den ein oder anderen Drittligisten, der massiv in der Kreide steckt, nichts. Ich sag mal nur 1. FC Kaiserslautern. Aber für die Frauenbundesligisten ist es teilweise, ich nehme mal den SC Sand als Kleinod aus der Ortenau noch dazu, ein Großteil des Saisonetats und rettet einfach diese Vereine über die Corona-Krise hinweg. Ich bin fast von der Couch gerutscht, als ich das zu Hause gehört habe und dachte, hast du jetzt richtig gehört? Für mich ein Zeichen an den Frauenfußball zu sagen, ja, auch die Frauenbundesliga nehmen wir jetzt mit. Der zweithöchste Wettbewerb nach der dritten Liga unter DFB-Hoheit, den es noch gibt. Und deswegen finde ich das ein super Zeichen, zu sagen, auch die Frauenbundesligisten bekommen für ihre Verhältnisse 300.000 Euro, eine ganze Menge Geld.
Das heißt, auch die Freude überwiegt da ganz klar, dass es diese Zahlungen überhaupt gibt, wenn auch in viel kleinerer Dimension als bei den Männern.
Ja, natürlich, aber die Männer-Drittligisten bekommen die gleiche Summe, da wird ja keine Unterscheidung gemacht. Das finde ich schon mal super, zu sagen, ein Topf, 25 Vereine, jeder bekommt den gleichen Anteil. Ich habe gestern Abend noch mit Siegfried Dietrich gesprochen, dem Manager des 1. FFC Frankfurt und zuständig für den Ausschuss Frauen-Bundesligen, der sagt, wir sehen das als Zeichen, mal abgesehen davon, dass diese Vereine, auch wie der 1. FFC Frankfurt, der nächste Saison unter Eintracht Frankfurt spielen wird, dieses Geld sehr, sehr gut gebrauchen können.
Trotz Verlegung der Frauenfußball-EM ins Jahr 2022, also insgesamt gute Stimmung im deutschen Frauenfußball. Gesprochen habe ich darüber mit ARD-Sportreporterin Martina Knief. Nicht verlegt, sondern abgesagt, ohne Nennung eines neuen Termins, wurde gestern auch die Leichtathletik-Europameisterschaft in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Und Jens Gideon hat dazu Reaktionen von Athleten und Athletinnen eingesammelt.
Mit der EM-Absage wird immer deutlicher, dass es 2020 wohl gar keine Leichtathletik-Saison mehr geben wird. Ein schwerer Schlag für die Beteiligten. Aber Weltklasse-Kugelstoßerin Christina Schwanitz kann sich Wettkämpfe in dieser Krise sowieso nicht vorstellen.
Ich finde, wenn es jetzt vor allen Dingen um die Gesundheit aller geht, egal ob jetzt Europa oder weltweit, ist das die einzig richtige Entscheidung.
Im wöchentlichen ARD-Olympia-Podcast Go to Tokyo to Go spricht Schwanitz ganz ausführlich über ihr Sportlerleben in der Corona-Krise, über Kinderbetreuung, Hometraining, mangelnde Dopingkontrollen und vor allem über die eingeschränkten regulären Trainingsmöglichkeiten, die eine Wettkampfvorbereitung fast unmöglich machen.
Jeder erwartet von uns Sportlern, wenn wir zu einer deutschen Meisterschaft gehen oder irgendwo, erwartet jeder von uns Hochleistungen, am besten sogar noch eine Bestleistung. Da ist das dann ganz schnell vergessen.
Die Erwartungen und die eigenen Ansprüche. Spitze zu sein ist ein täglicher Kampf und ohne den Vergleich mit anderen Sportlern ist es noch schwerer, sich immer wieder zu motivieren. Der Leichtathletik-Wettkampf-Lockdown 2020 macht auch dem inzwischen 33-jährigen französischen Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavilliny zu schaffen.
Unsere größte Angst ist jetzt, zu viel von unserem Niveau zu verlieren, was unsere Form betrifft. Wir müssen im Training bleiben. Das ist das Ziel. Dass wir nicht wieder von Null anfangen, wenn es wieder losgeht. Aber das ist ja für alle gleich.
Das große Ziel, die verschobenen Olympischen Spiele von Tokio, müssen ohne nennenswerten Zwischenstopp angepeilt werden.
Das ist schon schwer, wenn sich auf einmal das Ziel auf einmal in Luft auflöst, zumindest wenn man das Jahr 2020 betrachtet. Aber ich denke, im Moment steht die Gesundheit eines jeden Einzelnen im Weg.
Sagt Hindernisläuferin Gesa Krause. Nach Doppelbronze bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften in Peking und Doha ist eine Olympiamedaille der größte Traum der 27-Jährigen. Aber ohne eine ganze Saison wird der Weg dorthin schwierig.
Man kann nicht das Training aus diesem Jahr einfach nochmal kopieren, weil der Körper natürlich neue Reize braucht und man, wenn man das Gleiche macht, dann doch irgendwie auf der Stelle tritt.
Olympia-Vorbereitung ohne Wettkampfhärte. Die winterliche Hallensaison ist aktuell wohl die einzig verbliebene Hoffnung der internationalen Leichtathletik. Tokio ist kein Stufenplan mehr, sondern ein Kraftakt.
Ein Beitrag von Jens Gideon. Mitte der Woche hatte es einen kleinen Disput gegeben zwischen dem Olympischen Komitee IOC und den Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio. Im Zentrum stand die Frage danach, wer für die Zusatzkosten der Corona-bedingten Verlegung der Spiele ins kommende Jahr aufkommt. Der Hintergrund: Das IOC schrieb in einer Stellungnahme, dass der japanische Premier Shinzo Abe zugestimmt haben soll, die Kosten zu übernehmen, was in Japan dementiert wurde. Prompt entfernte das IOC die Stellungnahme von seiner Homepage. Aber gelöst war die Frage nach der Kostenübernahme deswegen trotzdem noch lange nicht. Das IOC schafft aber nun selbst weiter Fakten und hat den nationalen Verbänden heute eine weitere Tranche von rund 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, mit der eben die Zusatzkosten der Verlegung gedeckt werden sollen. Denn eins ist klar, durch die Verlegung entstehen den Verbänden immense Zusatzkosten, genauso wie den Veranstaltern in Tokio selbst mit mindestens 2,5 Milliarden Euro. Doch für die japanische Volkswirtschaft sind die Olympischen Spiele und die Verlegung viel unbedeutender als bisher angenommen, wie Jessica Sturmberg berichtet.
Wenn es um die volkswirtschaftlichen Effekte olympischer Spiele geht, ist die Expertise von Ökonom Wolfgang Mennig gefragt. Welche Folgen Corona für Menschen haben kann, hat der Olympiasieger von 1988 im bundesdeutschen Ruderachter selbst vor kurzem erlebt. Er kämpfte um sein Leben.
Erst war ich eine knappe Woche auf der Normalstation und dann wurde es schlimmer. Dann kam ich auf die Intensivstation für 2 Wochen und das ist eine Erfahrung, die man nicht braucht. Ich habe 10 Kilo weniger Gewicht. Ich habe immer noch schlechte Sauerstoffwerte.
Seit Anfang der 90er Jahre erstellt Mennig Kosten-Nutzen-Analysen olympischer Spiele. Von zu Hause beobachtet er die Diskussion um die, wie es heißt, riesigen Kosten, die durch die Olympiaverschiebung der japanischen Wirtschaft blühen sollen. Mennig meint, dass der dabei entstehende Eindruck der japanischen Volkswirtschaft drohe immenser Schaden keineswegs zu erwarten sei.
Olympische Spiele, und das gilt für fast alle Industrienationen der Welt, sind viel kleiner, viel unbedeutender, als man denkt. Und tatsächlich ist es noch in keiner volkswirtschaftlich empirischen Studie gelungen, wirklich wesentliche Einkommens- oder Beschäftigungseffekte nachzuweisen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn jetzt etwas ausfällt, ist der Effekt auch klein. Zum Geldverdienen taugen Olympische Spiele nicht.
Das japanische Finanzunternehmen SMBC behauptet hingegen, eine Olympia-Absage werde richtig teuer für Japan, rund 65 Milliarden Euro, warnte vor dem Ausfall Olympias. Was dabei unterging, das Unternehmen hat ganz eigene Interessen, ist nämlich einer der Hauptsponsoren der Spiele. Dass die reine Austragung olympischer Spiele generell nur geringe volkswirtschaftliche Effekte hat, bestätigen auch andere Ökonomen, wie der Mainzer Holger Preuß. Er sagt, andere Langzeiteffekte seien eher positiv zu sehen.
Dann juckt es eigentlich nicht, ob ich 14 Tage oder 17 Tage Olympische Spiele hatte oder nicht, weil ich ja die Sportstätte auf 50 Jahre geplant habe in ihrer Nutzung und nicht nur diese kurze Zeit. Genauso Flughäfen und öffentliche Transportmittel, die sind ja nicht für 17 Tage angeschafft, sondern für 50 Jahre und länger.
Nicht für Japan geht es also um existenzielle Haushaltsfragen, wohl aber für das IOC. Es nahm zuletzt in einem 4-jährigen olympischen Zyklus 5,7 Milliarden Dollar ein. Für das IOC sind Olympische Spiele also wirklich eine Existenzfrage. Die Ökonomen sind sich einig, das Gastgeberland hat seine Ziele lang vor Olympia erreicht. Eine neue Infrastruktur.
Berichtete Jessica Sturmberg in ihrem Beitrag, mit dem Sport aktuell für diesen Freitagabend zu Ende geht. Mein Name ist Matthias von Lieben. Danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.